Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
584 Seiten, sie haben nicht gereicht, um das britische Unterhaus zu überzeugen. Zum dritten Mal hieß es heute Nein zu Theresa Mays Brexit-Vertrag. Christine Heuer in London, wie deutlich war dieses Nein?
So deutlich, dass wir sagen können, Theresa Mays Deal ist tot und lässt sich auch nicht mehr zum Leben erwecken. Sie selbst hat heute zwei Sätze gesagt, die so klingen, als habe sie das verstanden. Der erste ging so, ich fürchte, wir haben die Grenzen dieses Prozesses im Parlament erreicht. Und der zweite, wir müssen uns auf einen alternativen Ausweg einigen. Es gab heute 58 mehr Nein- als Ja-Stimmen und es gibt keine Chance mehr, dass sie die noch irgendwo holen kann. Der Teich ist einfach leer gefischt. Theresa May kriegt die knallharten Brexiteers bei den Tories nicht rum. Sie kriegt zu wenige von den Brexiteers um Boris Johnson und Jacob Rees-Mogg rum. Sie kriegt die DUP nicht rum. Und sie hat heute nur 5 Labour-Abgeordnete rumgekriegt. Gebraucht hätte sie dort 35.
Und das heißt jetzt, was genau?
Das heißt, dass der No-Deal am 12. April passieren kann. Theresa May hält das jetzt für wahrscheinlich. Die Alternative zum No-Deal wäre ein Alternativvorschlag zu Mays Deal, den das Unterhaus gerade sucht und mit Mehrheit beschließen müsste. Am Montag gibt es dazu die nächsten Abstimmungen. Und der Druck, dass daraus etwas wird, was man in Brüssel dann präsentieren kann vor dem 12. April, der ist heute enorm gestiegen. Wenn es was werden sollte, dann voraussichtlich ein weicher Brexit mit einer langen Übergangszeit und die Briten müssten zur Europawahl antreten. Auch ein zweites Referendum ist dann im Gespräch.
Dem die EU dann aber auch noch zustimmen muss. Nun hatte Theresa May ja ihren Rücktritt angekündigt für den Fall, der Vertrag wird angenommen. In der Umschlusslogik heißt das ja jetzt, sie bleibt im Amt, oder nicht?
Nein, das ist ausgeschlossen. Diese Premierministerin ist wirklich am Ende. Sie ist eine Regierungschefin, die dreimal grandios gescheitert ist mit einem der wichtigsten Verträge in der Geschichte Großbritanniens. Die Regierung zerbröselt ihr unter den Händen, hat es reihenweise Rücktritte gegeben. Ihre Partei will sie loswerden. Die freuen sich, dass sie ihren Rücktritt ankündigt. Und das Parlament hat ja bereits begonnen, ihr die Kontrolle aus der Hand zu nehmen. Es könnte höchstens sein, dass sie früher als geplant zurücktritt, also nicht erst im Sommer. Nach dem Desaster heute könnte das schneller gehen. Oppositionsführer Jeremy Corbyn fordert ihren sofortigen Rücktritt und Neuwahlen. Ob das so kommt, das müssen wir abwarten.
Christine Heuer in London, vielen Dank. Und auf die Ereignisse in London wollen wir noch mal blicken mit Matthias Ruffert. Er ist Europarechtler an der HU Berlin, zurzeit aber am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz, wo er gerade erst an einem Brexit-Workshop teilgenommen hat. Einen schönen guten Tag, Herr Ruffert.
Ja, schönen guten Tag.
Sagen Sie, wenn selbst ein Mann wie Sie in den Workshop muss, zeigt das schon, wie komplex die Materie ist?
Es ist ja sehr freundlich, dass Sie den Universitätsprofessoren des Europarechts da ganz viel zutrauen. Aber das ist eine Situation, mit der wir auch nicht so aus der Lameng umgehen können. In solchen Workshops werden natürlich auch vor allen Dingen die Folgefragen diskutiert. Für Unionsbürger in Großbritannien, für Briten auf dem Kontinent, wie man dort sagt. Und auch die vielfältigen institutionellen Folgen, die es gibt. Also aus juristischer Sicht ist das eine Riesenbaustelle.
Bis zum 12. April, schauen wir jetzt mal drauf, muss London, Brüssel einen neuen mehrheitsfähigen Plan vorlegen, haben wir gerade gehört. Wenn nicht, dann droht der harte Brexit. Wäre denn ein harter Brexit, also einfach die Reißleine ziehen, rechtlich, vertraglich gesehen, der einfachste Weg für alle Beteiligten?
Na, sagen wir mal so, es ist rechtlich insofern einfacher, als er einfach durch Fristablauf geschieden. Die Frist, eigentlich wäre heute die Frist gewesen. Jetzt ist die Frist nochmal etwas herausgeschoben worden, aber darauf kommt es ja nicht an. Es kommt ja auf die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen an. Und der auf den Schlag Ausstieg eines Mitgliedstaates hat natürlich gravierende Folgen. Also alle, die was anderes erzählen, kochen da möglicherweise ihr Süppchen. Aber denken Sie an den freien Warenverkehr, an den freien Dienstleistungsverkehr. Wenn das von heute auf morgen unterbrochen ist, natürlich merkt man das und das merkt man nicht positiv.
Deswegen blicken ja auch nach wie vor alle auf die zweite Option. Der Antrag auf einen längeren Aufschub und damit hieße das aber dann auch, wenn der genehmigt wird, dass die Briten möglicherweise an der Europawahl teilnehmen müssen. Gibt es denn da juristisch gar keine Probleme?
Also Die sollte das Vereinigte Königreich am Tag der Europawahl noch in der Europäischen Union sein, dann muss die Teilnahme an der Europawahl stattfinden. Alles andere, gibt es jetzt schon Stimmen, die meinen, das wäre alles nicht so schlimm, aber das finde ich juristisch verhältnismäßig eindeutig. Sicherlich ist das problematisch insofern, als dann, wenn dann es dann doch zu einem Austritt kommt, die Abgeordneten wieder nach Hause geschickt werden und dann möglicherweise der Modus greift, den man sich ja jetzt schon überlegt hat für die ausscheidenden britischen Abgeordneten, aber dass die Europawahl stattfinden muss, da bin ich mir eigentlich auch mit allen Kolleginnen und Kollegen sehr sicher.
Sehen Sie diese Option im Moment als die wahrscheinlichste?
Nee, ich glaube, nachdem vorgestern diese Indicative Votes zu einem, wie der Guardian geschrieben hat, achtfachen No geführt haben, glaube ich, dass man es jetzt nicht mehr hinbekommt. Und dann haben wir tatsächlich am 12. April den gefürchteten harten Brexit. Ich weiß nicht, was die Briten noch in der Schublade haben, aber sie haben ja schon seit über 2 Jahren nichts in der Schublade und da würde mich wundern, wenn jetzt noch irgendeiner aufgeht.
Nun regelt ja der Artikel 50 im Vertrag über die Europäische Union den Austritt eines EU-Mitglieds. Wenn wir uns dieses ganze Theater jetzt anschauen, regelt der vielleicht einfach nicht gut genug?
Das würde ich nicht so sehen, denn dieser Artikel geht ja davon aus, dass ein Mitgliedstaat sich dafür entscheidet, die Europäische Union zu verlassen und er geht natürlich auch vom Hintergrund davon aus, dass der Staat auch will, weiß, warum er das tut und was er dann will. Sie können ja kaum eine Norm so formulieren, dass sie dann mit der Situation umgeht, dass jemand eine Erklärung abgibt, ohne eigentlich zu wissen, warum. Und was der Hintergrund ist. Man muss, wenn man sich die Brexit-Verhandlungen anschaut, sieht man ja, dass die ersten substanziellen Vorschläge aus dem Vereinigten Königreich sind schon letzten Juli. Da wurde schon ein Jahr verhandelt. Die Verhandlungen haben überhaupt erst ein Jahr begonnen, nachdem das Referendum war und auch nicht auf britischen Wunsch, sondern die haben einfach so lange gebraucht. Ich glaube nicht, dass es an Artikel 50 liegt. Der ist zwar so formuliert, dass man ihn eigentlich nie ziehen wollte, aber da eine Verbesserung, also in diesem konkreten Prozess hätte man jedenfalls durch eine andere Formulierung von Artikel 50 keine Verbesserung gehabt.
Sagt der Europarechtler Matthias Ruffert. Ich danke Ihnen.
Ich danke ebenso. Vielen Dank.